Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Wegen hoher Corona-Zahlen in der Türkei fahren die deutschen Turner nicht zu ihrer Europameisterschaft. Die Los Angeles Lakers feiern ihren ersten Titel seit 10 Jahren und würdigen dabei den verstorbenen Basketball-Superstar Kobe Bryant, und Fußball-Bundestrainer Löw wehrt sich gegen die Vorwürfe, arrogant zu sein. Das sind drei der Themen unserer Sendung, die mit Tennis beginnt, während Rafael Nadals 20. Grand-Slam-Titel die Schlagzeilen aus dieser Sportart dominiert, wird seit heute in Köln aufgeschlagen. Dort findet ein ATP-Turnier statt, dessen Ausrichtung durch die Corona-Pandemie vakant geworden war. Köln griff zu und Stefan Kausen hat jetzt die ersten Ergebnisse.
Zwei Deutsche haben die erste Runde in Köln überstanden. Mischa Zverev schlug den Australier John Millman, immerhin schon Besieger von Roger Federer. Überraschend, aber souverän mit 6:1 und 6:4. Mischa Zverev, der Bruder von Alexander, der Nummer 1 der Setzliste, US Open Finalist. Also weiter. Alex Zverev selber wird erst am Donnerstag ins Turnier eingreifen. Zuvor gab es eine Überraschung. Oskar Otte, der Lokalmatador aus Köln, bezwang die deutsche Nummer 2 Jan-Lennard Struff mit 6:4 und 6:3. Es wird in Köln übrigens vor Zuschauern gespielt. 999 Menschen dürfen inklusive Spielern und Funktionären in die Halle. Begründung: Es handelt sich im Gegensatz zum Fußball nicht um ein Team-Event. Dabei sind nicht so große Emotionen bei den Zuschauern zu erwarten. Mehr Disziplin beim Tennis und 2 Siege. Mischa Zverev und Oskar Otte stehen in Runde 2.
Also, Publikum erlaubt beim Tennisturnier in Köln. In derselben Stadt findet morgen das Nations League-Spiel der Fußballnationalmannschaft ohne Zuschauer statt, weil der 7-Tage-Inzidenzwert zu hoch ist. Egal, ob mit oder ohne Publikum, im Blickpunkt steht besonders Bundestrainer Joachim Löw, der sich gegen Arroganzvorwürfe wehrt und einer Taktikdebatte stellen muss. Dazu Burkhard Hupe.
Vielleicht liegt es an der Jahreszeit, vielleicht liegt es auch einfach an der Vielzahl der Fußballexperten in Deutschland. Jedenfalls kann man im Moment eines festhalten: Der Wind kommt für Joachim Löw nur von vorn und es ist kein laues Lüftchen. Arrogant sei er in Kiew aufgetreten und dünnhäutig. So stand es nicht nur in einer Zeitung zu lesen.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, weiß nicht, Löw ist arrogant, okay, dann kann er das ja tun.
Der Vorwurf der Arroganz ist seit der WM 2018 nicht mehr ganz neu, aber er setzt Löw immer noch zu.
Nee, wir machen schon Dinge nicht so richtig gut und es harmoniert noch nicht so. Und daran müssen wir arbeiten und das sage ich eigentlich jeden Tag den Spielern und der Mannschaft und wir hinterfragen uns auch.
Dreierkette oder Viererkette, defensive oder offensive Spielidee, Sicherheit oder Wagnis. Löw muss im Moment mehr und ausführlicher erklären, als er es lange Zeit gewohnt war. Er muss sein Gedankenlabor verlassen. Immer wieder.
Wir wollen mal spielen, wir wollen flach spielen, wir wollen die gute Raumaufteilung. Wie können wir Räume besetzen in der Defensive oder Räume bespielen in der Offensive? Wo kann ich Dynamik auslösen in den Aktionen? Welche Räume muss ich frei machen, um andere irgendwie da reinzubringen? Um das geht es.
Und damit weniger um die Schweiz, die sicherlich in der Lage ist, der deutschen Mannschaft das eine oder andere handfeste Problem zu bereiten.
Diese Mannschaft ist ja mittlerweile so, dass die ja auch gegen Belgien Unentschieden gespielt hat. Also die Spiele, ja, die sind ja auch in der Weltspitze, weil sie einfach auch über viele, viele Jahre hinweg, und das kann ich sicherlich gut beurteilen, eine sehr, sehr starke Ausbildung haben, auch eine sehr hohe Individualität fördern.
Löw benötigt im Augenblick zweierlei. Er braucht gegen die Schweiz dringend den nächsten Erfolg und außerdem eine sichtbare Weiterentwicklung seiner Mannschaft. Es geht also um ein gutes Spiel mit einem guten Ergebnis gegen die Schweiz und es geht um einen Bundestrainer, der wieder Sympathiepunkte sammeln kann. Dann und nur dann könnte der heftige Gegenwind für Joachim Löw wieder abflauen.
Jetzt weiß ich nicht, dünnhäutig oder arrogant, das würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
Sagt Bundestrainer Löw im Beitrag von Burkhard Hupe. Anders als zuletzt der Deutsche Fußballbund hat jetzt der Deutsche Turnerbund entschieden, seine Athleten nicht in die Ukraine reisen zu lassen, wegen hoher Corona-Zahlen. Matthias Friebe mit den Hintergründen.
Die Gesundheit geht vor. So lässt sich die Mitteilung des Deutschen Turnerbunds zusammenfassen. Darin steht, dass sich Sportlerinnen und Sportler, Trainer und Ärzteteam gemeinsam gegen eine Teilnahme an den bevorstehenden Europameisterschaften entschieden haben. Dies gilt sowohl für die Kunstturner als auch für die rhythmischen Sportgymnastinnen. Die EM in der rhythmischen Sportgymnastik ist für Ende November in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geplant. Die Wettbewerbe der Turnerinnen und Turner sollen in der 2. und 3. Dezemberwoche in Mersin an der türkischen Mittelmeerküste stattfinden. Für große Teile der Türkei und für die Ukraine gelten wegen hoher Corona-Zahlen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Man stelle die Gesundheit der Athletinnen und Athleten sowie der Teams über eine sportliche Teilnahme, begründet DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam die deutsche Absage. Der sportliche Wert der Turn-EM war gesunken, weil die Ergebnisse nicht wie ursprünglich geplant in die Qualifikation für Olympia einfließen. Ihre Tickets für den olympischen Mannschaftswettbewerb haben die beiden deutschen Riegen bereits gelöst. Dass der Europäische Turnverband trotz Corona an der Ausrichtung der EM festhält, dürfte finanzielle Gründe haben. Sie war erst kürzlich aus Baku in Aserbaidschan ins türkische Mersin verlegt worden, von einem Risikogebiet ins andere. Der Deutsche Turnerbund hatte da bereits Zweifel an seiner Teilnahme geäußert. Überraschend kommt seine Absage daher nicht.
Wie auch immer US-Präsident Trump gestern den Abend im Weißen Haus verbracht hat, eines dürfte feststehen. Basketball wird er nicht geguckt haben. Schließlich hatte er ja angekündigt, keine Sportart mehr im Fernsehen zu schauen, in denen Spieler während der Nationalhymne protestieren für mehr Gleichberechtigung von Schwarzen in Amerika. Vermutlich also ein Zuschauer weniger beim Titelgewinn der Los Angeles Lakers, die es wegen Corona und der NBA-Bubble ja mittlerweile aber auch gewohnt sind, ohne Publikum zu spielen. Was ihren Erfolg so besonders macht, erklärt unsere Korrespondentin Doris Simon.
10 Jahre nach ihrem letzten Titel stehen die Los Angeles Lakers wieder an der Spitze der wichtigsten Basketballliga der Welt. Im Finale gegen die Miami Heat waren die Lakers zu jeder Zeit überlegen, ganz anders als noch bei der Niederlage am letzten Freitag. Für LeBron James war diese Nacht ein doppelter Erfolg. 4-mal hat der NBA-Superstar jetzt den Titel geholt, 2-mal mit den Miami Heat, 1-mal mit Cleveland und jetzt mit den Lakers. Der Doppelsieg in seinem 10. NBA-Finale war diese Nacht aber nicht das Wichtigste für den 35-Jährigen. The social injustice conversations, the voter suppression. Wir haben als Team mit einer Stimme gesprochen, ob es um soziales Unrecht ging, Polizeigewalt oder Rassismus. Diese Einigkeit im Team, da werden wir uns noch lang dran erinnern. Das Allerwichtigste aber ist, nicht ein positiver Corona-Test in den 3 Monaten hier. Deutlicher als jede andere US-Liga und Sportart haben die Superstars in der NBA in diesem Sommer Stellung bezogen zu großen gesellschaftlichen Entwicklungen, etwa zur Protestbewegung nach tödlicher Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA. Wegen des Coronavirus wurde die NBA-Saison im März unterbrochen. Bis zum Finale waren die Lakers auf dem Gelände von Disney World in Florida kaserniert. Die Blase hat funktioniert, kein Spieler erkrankte am Virus. Aber es sei schwer gewesen, sagte LeBron James diese Nacht. 95 Tage weg von der Familie.
I've never been without my family this long.
Einer fehlte bei der Siegesfeier der Superstars mit Champagner und Zigarren. Irgendwie war er aber trotzdem da. Lakers-Legende Kobe Bryant. Er war im Januar mit seiner Tochter bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Lakers-Manager Rob Pelinka.
Kobe's voice is always in my head. Always, every day.
Kobis Stimme sei immer in seinem Kopf, sagte Pelinka. Dass sie den Titel geholt hätten, nehme nicht den Schmerz, den Verlust. Vorab hatte der Bürgermeister von Los Angeles mit Blick auf die Corona-Pandemie die Fans aufgefordert, den Sieg des Heimteams zu Hause zu feiern.
This one's for you, Kobe. It's always been for you.
Rund 1000 Fans feierten trotzdem auf der Straße. Nachdem Einzelne angefangen hatten, Gebäude zu beschädigen und Geschäfte zu plündern, nahm die Polizei 76 Menschen fest. 8 Polizisten wurden verletzt.
Zum Titelgewinn der LA Lakers der Bericht von Doris Simon. Es ist ein Versuch, etwas Licht in ein dunkles Feld zu bringen und so sexualisierte Gewalt im Sport zu verhindern. Vor 1,5 Jahren hat die von der Bundesregierung beauftragte Aufarbeitungskommission Sporttreibende aufgerufen, ihre Geschichten vertraulich zu erzählen. Die Erkenntnisse stellt die Kommission morgen vor und seit heute finden Sie dazu ein langes Interview in der kostenlosen App DLF Audiothek. Zu Gast darin Matthias Katsch, Sprecher des Opferverbandes Eckiger Tisch. Er erklärt, warum er von einer hohen Missbrauchsdunkelziffer im Sport ausgeht.
Es scheint so zu sein, dass der Sport tatsächlich die Menschen in eine sehr tiefe Schweigespirale hineinzieht. Das kann damit zu tun haben, dass Opfer das, was ihnen widerfahren ist an Grenzüberschreitung, zunächst mal gar nicht als Missbrauch, als sexuellen Missbrauch erlebt haben, sondern ja, als eben eine andere Art von Beziehung.
Matthias Katsch vom Opferverband Eckiger Tisch. Das Sportgespräch mit ihm steht auch im Internet auf deutschlandfunk.de/sport. Mit diesem Hinweis endet Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung.